Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 65. Folge von Nordpost. Ich bin Sonja Harter und ich begleite die Entwicklung unseres Viertels seit 6 Jahren. Zeig mir, wie du wohnst und ich sag dir, wer du bist. Unter diesem Motto steht das immersive Stationentheater Showing Off, Single Mother Rooms, vom Verein Tempora, das am 18. April im Nordbahnviertel Premiere feiert. Im Vorfeld habe ich mit der Schauspielerin und Regisseurin Veronika Glatzner gesprochen, die einen Einblick in die Produktion gibt. Tickets für die Vorstellungen gibt es unter www.verein-tempora.org. Den Link findest du auch in den Shownotes. Jetzt aber zum Interview mit Veronika Glatzner. Willkommen, Veronika Glatzner im Podcaststudio in der Hauswirtschaft.
Hallo.
Du warst ja in den letzten Tagen schon öfter hier im Haus, weil du ein großes Projekt vorbereitest, nämlich Showing Off Single Mother Rooms. Worum geht's dabei?
Wir zeigen Einblicke in die Lebenswelt von Alleinerzieherinnen. Und zwar interessiert uns vor allem ihre Überlebensstrategien, aber vor allem im Bezug auf das Wohnen. Also die Erfahrung von uns, wir sind alle Alleinerzieherinnen, alle 4 sind wir Schauspielerinnen und Alleinerzieherinnen. Von uns und aber auch von anderen Alleinerzieherinnen, wir haben auch viele Interviews geführt, ist, dass das Thema Wohnen ein zentrales ist, weil es einfach so ein großer Kostenpunkt im Haushaltsbudget ist und wir Alleinerzieherinnen eben ein Einkommen haben und eine ganze Familie damit tragen müssen, weil eben nicht alle bekommen Unterhaltszahlungen. Also es sind in Österreich sind das 36% der Alleinerzieherinnen, das sind 60.000 Kinder, die nur von einem Elternteil finanziert werden. Ein großes Anliegen ist uns aber, dass wir so ein bisschen wegkommen von dieser Viktimisierung, der Opferrolle der Alleinerzieherinnen, weil wir das Gefühl haben, das ist eigentlich das, was es eigentlich noch stärker stigmatisiert, Alleinerzieherin zu sein und dass es auch ein bisschen so ein falsches Bild ist, wie Alleinerzieherinnen ihren Alltag meistern, weil das ist sehr selbstbestimmt und selbstbewusst. Das ist uns eben auch in diesen Interviews, die wir geführt haben, aufgefallen, dass trotz der misslichen Lage und in den prekären Wohnverhältnissen, in denen Alleinerzieherinnen leben, sie es schaffen, das für sich eine Lösung zu finden, sich ihren Lebensraum so zu bauen, dass es sich dann eben doch ausgeht und sich wirklich, also keine der Frauen, die wir interviewt haben, haben sich dargestellt als bemitleidenswürdig oder ähnliches. Haben natürlich aber erwähnt, was die Schwierigkeiten sind, gerade bei der Wohnungssuche. Wohnungen sind nicht für Alleinerzieherinnen ausgerichtet, sondern für die klassische Kernfamilie oder die Singles. Und das kommt auch in unserem Stationentheater vor. 4 Monologe, 4 unterschiedliche Orte. 2 Leerstände hier im Nordbahnviertel und 2 Gemeinschaftsräume. Einer ist in der Kohlenrutsche, in einem Wohnprojekt, und einer ist in einem sozialen Wohnbau bei der Migra. Das ist so Ecke Tabor, Nordbahnstraße. Das ist ein besonderer Ort, weil es dort tatsächlich Wohnungen gibt, die für Alleinerzieherinnen gestaltet worden sind, die auf die Bedürfnisse von Alleinerzieherinnen Rücksicht nehmen. Das wurde gemeinsam mit dem Zentrum für getrennt und Alleinerziehende, Juno, entwickelt. Und das war auch der Grund, warum wir überhaupt auf dieses Viertel aufmerksam geworden sind.
Ist es das gelbe Haus da vorne?
Genau.
Ah, weil da war ich sogar in so einer Wohnung schon drinnen. Schaut im Prinzip aus wie unsere kleine Wohnung, aber ich glaube, unsere Familienwohnung, der 63 Quadratmeter, ist vielleicht eher eine Alleinerzieherinnenwohnung. Aber das heißt, ich kenne diese Wohnungen und finde das toll, dass es das gibt in der Form. Jetzt kann man aus diesem Thema Essays schreiben, Zeitungsartikel schreiben, Dokumentarfilme machen. Wie macht man daraus ein Theaterstück?
Naja, es sind Monologe. Und das bei diesen Projekten, wir haben das schon öfters gemacht, diese Stationentheater, was der große Vorteil ist, dass man da in so unterschiedliche Welten eintauchen kann, die auch bestimmt sind, zum Beispiel von der Architektur. Ne? Bei uns 4 ist es auch so, wir haben einen ganz unterschiedlichen Spielstil. Wir haben die Texte selber geschrieben. Das heißt, die Sprachen sind auch ganz unterschiedlich und mal sehr realistisch, mal ganz abstrakt. Und mich reizt daran, also so ein Thema heranzuziehen, das natürlich Kritik auch beinhaltet und also sozialkritisch ist, es also einen künstlerischen Ausdruck zu finden oder eine künstlerische Form, weil ich das Gefühl habe, also dass ich damit Menschen auf einer anderen emotionalen Ebene erreichen kann. Da geht es nicht um die Vermittlung von Wissen, auch wenn man viel darüber erfährt, wie Alleinerzieherinnen leben und wie sie ihr Leben meistern. Aber ja, es gibt dem Publikum die Möglichkeit, emotional anzudocken. Und natürlich auch über sich selber zu reflektieren oder über sich im Vergleich mit einer Alleinerzieherin.
Aber das heißt, ihr erzählt, obwohl ihr alle Alleinerzieherinnen seid, nicht eure eigenen Geschichten, sondern ihr habt Interviews geführt, Recherche gemacht und daraus jeweils einen Text für einen spezifischen Ort geschrieben.
Genau. Wir sind schon ein bisschen auch von uns ausgegangen, von welchem, also dem Aspekt, der uns an unserer Wohnform, die wir für uns gefunden haben mit unseren Kindern oder mit unserem Kind, am meisten interessiert und haben das dann sozusagen noch geschaut, wo kommt das bei anderen auch vor und daraus uns dann da so ja in diese unsere Fantasie irgendwie freien Lauf gelassen und das ein bisschen auch überhöht. Also es ist jetzt nicht total realistisch angelegt. Es ist hoffentlich steckt viel Humor drin. Ich bin immer sehr für Humor, weil ich bin sehr gegen so pädagogisches Theater. Theater als Besserungsanstalt ist nicht so meins, weil ich immer das Gefühl habe, über den Humor lässt sich sehr viel mehr transportieren, auch an sehr ernsten Themen.
Also jetzt sind es vier Monologe, das sind vier unterschiedliche Welten. Kannst du vielleicht einen kurzen Einblick geben?
Ja, gern. Also bei einem Monolog treffen wir auf eine Frau, die gerade ihre Wäsche erledigt. Aber in Wahrheit erfahren wir, dass sie die Zeit, während ihre Wäsche in der Gemeinschaftsküche gewaschen wird, dafür nutzt, sich finanziell neu aufzustellen, weil sie durch eine finanzielle Abhängigkeit in die Krise gerutscht ist. Und sie ist aber sehr kompetent bis zu einem Rap, wo sie so ETFs mit Waschvokabeln vermengt. So sehr lustig. Dann gibt's einen Monolog einer Frau, die sagt, das Konzept Mutter-Tochter, wie sie es gelebt hat, ist idealtypisch, dieses WG-Leben. Und es für sie ähnelt das den Gilmore Girls. Und sie vergleicht das so ein bisschen, dass es eigentlich genau das ist, was sie jetzt weiter haben möchte, weil ihre Tochter ist jetzt 18, zieht aus. Und das ist jetzt die nächste Frage für sie. Also das ist auch ein interessantes Thema. Was ist dann eigentlich, wenn du diesen Wohnraum erhalten willst, der aber eigentlich für zwei Personen oder mehr jetzt gedacht ist, ne, weil die irgendwann erwachsen sind und ausziehen. Und sie sucht also eine Mitbewohnerin für ihre Wohnung und schaut, ob die Leute, die da vorbeikommen, vielleicht geeignet sind als Rory, als Tochter der Lorelei. Dann gibt es einen Monolog, wo eben eine Frau so auf der Jagd nach dem eigenen Zimmer ist, die vier Kinder hat und von einer Wohnsituation zur nächsten auch in so einer Notwohnung landet und dann, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber eine große Erkenntnis hat über die Fähigkeiten, die sie eigentlich immer schon hatte, die sie da mitbringt. Oder was ich sage, als Schmu, als eierlegende Wollmilchsau. Und dann, sie beschreibt dann dieses Dasein als Alleskönnerin. Und was das für Vorteile hat für sie und wie sie dadurch ermächtigt wird. So. Und dann gibt es noch meinen Monolog. Da geht es so um eine Frau, die in so einer Einzimmerwohnung lebt mit ihren zwei Kindern und eine Lösung eigentlich versucht hat, in den sozialen Wohnbau zu kommen oder in den Gemeindebau. Und aber aufgrund der Zugangsbeschränkungen, die es gibt und die es für Alleinerzieherinnen überhaupt keinen Sinn machen, das nicht bekommen hat. Also machen keinen Sinn, vor allem weil der Familienstatus geklärt sein muss, was bei Alleinerzieherinnen schwierig ist, weil die meistens gerade in einer Scheidung stecken und das ziemlich lange dauert. Und das andere ist, du darfst keine Hauptmieterin sein. Und das ist in meinem Fall, bei meinem Monolog, ein Problem, weil die Frau geschaut hat, dass sie, nachdem der Mann draußen war, möglichst schnell Hauptmieterin alleine geworden ist und das Schloss gewechselt hat. Und sie hat aber für sich auch eine Lösung gefunden, die sie eigentlich sehr glücklich macht. Sie hat sich so ein Höhlensystem mit den Kindern gebaut und ein bisschen messy-like wird alles gesammelt und da entsteht so eine Landschaft an Dingen, in der sie da hausen. Und das ist ihre Ordnung. Das heißt auch der Monolog der Ordnung der Dinge, in der sie existieren kann und der für sie Sinn macht und für ihre Kinder. Das sind die vier Welten, ja.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also es gibt wie viele Termine?
Sechs. Und einen Termin am Nachmittag. Also eigentlich, wir spielen um 7 am Abend, treffen uns im versunkenen Garten der Hauswirtschaft. Das ist der Ausgangspunkt und dann gibt es eben 4 Stationen, einen in der Hauswirtschaft, einen gegenüber der Hauswirtschaft in einem Gebäude und dann eben den Mikrobau und die Kohlenrutsche. Das Publikum wird in 4 Gruppen eingeteilt, die bekommen so eine Farbe, ein Badge, so ein Armband, genau, und werden mit einem Publikumsdienst durch das Viertel von Station zu Station begleitet. Sie haben auch einen Plan und sie sehen, wie die Monologe heißen und von wem sie sind und wer sie spielt. Aber wir haben diesmal uns nicht ganz zugetraut, dass die Leute, weil es kommen auch viele Leute von außerhalb ins Viertel, dass sie sich da nicht vielleicht verirren. Genau, deswegen werden sie so als Gruppe begleitet.
Aber das heißt, ihr spielt es eigentlich, es gibt wahrscheinlich 4 Gruppen?
Genau, 4. Wir spielen es 4-mal, genau, das muss man vielleicht sagen. Wir spielen es 4-mal im Loop. Also das Publikum sieht alle 4 Monologe, es sind Gruppen von 15 Leuten. Also kleine Gruppen eigentlich, ja. Und es ist schon so eine Form des immersiven Theaters. Also man ist schon Teil der Szenerie. Man wird jetzt auch, man muss nicht mitspielen, aber man wird auf jeden Fall angespielt und wird adressiert als Publikum, ja.
Und was wir jetzt noch ein bisschen außen vor lassen haben, ist, dass du dich vielleicht selber ein bisschen vorstellst und auch deine Kolleginnen vorstellst, die dabei sind beim Projekt.
Ja, womit fange ich an? Mit meinen Kolleginnen zuerst? Also das sind 3 Schauspielerinnen. Die Julia Schranz, die ist auch meine Stellvertreterin im Verein, also in unserem Theaterverein Tempora. Mit der habe ich schon oft zusammengearbeitet. Die Birgit Stöger ist auch schon das 3. oder 4. Mal, dass wir zusammenarbeiten. Die ist auch aus der freien Szene, war früher Schauspieler aus Graz und am Volkstheater Wien, genau, vor allem dann in Wien. Und die Grischka Voss, die ja auch Autorin ist und Performerin und schon oft ihre eigenen Monologe auch gezeigt hat. Und ja, wir sind sehr vertraut, wir kennen uns schon gut und lange und deswegen ist das ein sehr angenehmes Arbeitsklima, wo man.
Und möchtest du vielleicht noch, was du jetzt nämlich nicht gemacht hast, über dich sprechen?
So zurückhaltend. Na, also mein Name ist Veronika Glatzner. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin und habe vor eben 2014, ja, schon mehr als 10 Jahre her, den Verein Tempora gegründet. Tempora, Verein für vorübergehende Kunst. Warum vorübergehend? Weil es immer temporäre, installative Projekte sind, die aber auch im Vorübergehen betrachtet werden können. Also es sind oft leerstehende Erdgeschosslokale, die Teil von den Inszenierungen sind. Also mich interessiert schon lange, ich bin ursprünglich Soziologin, Stadtentwicklung und Phänomene, soziale Phänomene, die sich eben auch in der Stadt abbilden. Und die sind immer so der Fokus, das sind immer so wir wählen uns immer Themen, zu denen wir einen Abend zeigen. Manchmal werden Autorinnen und Autoren engagiert, die dann Monologe, Szenen schreiben. Oder wir als Kollektiv entwickeln gemeinsam ein Stück zu einem Thema. Und ja, jetzt haben wir eine 2-Jahres-Förderung bekommen, was großartig ist für 2027/2028. Jetzt können wir pro Jahr 2 Projekte umsetzen und werden eine Wiederaufnahme zeigen von einem Stück, das heißt Kill My Phantoms. War letztes Jahr, war da Premiere in den Otto-Wagner-Pavillons, also in einem Pavillon, in dem es um das Thema Verzicht ging und um eine Therapieanstalt, die in einer möglichen Zukunft Verzicht als Lebensform anbietet? Wie kann man das erlernen? Und damit man nicht, wie in diesem Stück, zu einer Pflanze wird. Weil wenn man es nicht schafft, sich einzuschränken im Ressourcenverbrauch, wird man in diesem Stück in eine Pflanze verwandelt.
Ja, so. Und das heißt, nach diesen 6 Terminen verpufft das Stück, weil es nirgendwo mehr zu sehen sein wird. Das heißt,
die müssen jetzt kommen. Ja, unbedingt jetzt und mehrfach. Also es wird sicher, ich denke, nicht nochmal hier gezeigt. Wenn Interesse besteht, ich könnte mir das schon vorstellen in einem anderen Bezirk vielleicht. Das ist ja jetzt nicht auf diesen Bezirk beschränkt hier, dieses Problemphänomen, die Alleinerzieherinnen. Aber das ist in ferner Planung und das ist eben, muss man vielleicht auch dazu sagen, ein sehr großer Aufwand, an diese Spielstätten zu kommen. Erstens. Zweitens müssen sie dann auch noch gewissen Kriterien entsprechen. Und das ist auch dieses Mal wieder ein bisschen ein Problem, weil natürlich Leerstände, wie wir sie auch jetzt vorgefunden haben, eine ganz grauenhafte Akustik haben für Sprache, Theater. Ja, das sind wir jetzt, also in meinem Fall, bei meinem Monolog ist das noch eine große Issue, da arbeiten wir gerade dran.
Alleinerziehend zu sein ist eine Sache. Alleinerziehend und Künstlerin zu sein ist, glaube ich, noch einmal eine andere Sache. Vor allem mit neuen Regelungen, die es jetzt gibt bei uns, so mit Zuverdienst, also nicht Zuverdienst zu Arbeitslosen etc. Weil als Künstlerin bist du atypisch beschäftigt. Du arbeitest viel am Abend. Du arbeitest vielleicht, wenn du beim Festival bist, sehr viel in einer sehr kurzen Zeit. Möchtest du vielleicht einfach ein bisschen erzählen, wie das Leben einer alleinerziehenden Künstlerin eigentlich ausschaut? Vielleicht können sich das manche Hörerinnen und Hörer gar nicht so vorstellen, weil da bist du nicht 9-to-5 einfach in irgendeinem Job.
Genau, das ist eine Riesenherausforderung. Und um ehrlich zu sein, meine Lösung war, dass ich auf Regie umgeschwenkt bin, weil ich kann das momentan nicht. Ich kann nicht abends arbeiten. Und das ist so, dass also unser Arbeitsalltag als Schauspielerin, Schauspieler ist es, zweimal am Tag zu arbeiten, am Vormittag, Mittag und am Abend zu spielen oder auch nochmal eine Probe zu haben. Und ich müsste, mein ganzes Gehalt würde sozusagen in die Kinderbetreuung gehen, abgesehen davon, dass ich dann meine Kinder weniger sehen würde. Und das will ich ja auch nicht. Und so wie auch bei diesem Wohnthema habe ich mir einen Weg gefunden, wie das machbar ist, wie das andere machen. Also ganz ehrlich, eben, man findet so seinen Weg, aber die eine findet sich ein zweites Standbein, einen Job, wo sie doch 9-to-5 arbeiten kann ab und zu und daneben noch künstlerische Projekte machen kann. Ja, manche wahrscheinlich mit Großeltern. Ich weiß nicht, es gibt sicher unterschiedlichste Modelle, wie das Leute lösen. Ich habe es tatsächlich, und das war halt ein Glück, dass irgendwie ziemlich zur selben Zeit, wo ich Alleinerzieherin geworden bin, das mit der Regie immer fruchtbarer geworden ist und immer mehr Projekte reingekommen sind und ich dann mit diesem Verein eben auch meine Projekte, meine Ideen und vor allem das nach meiner Zeiteinteilung gestalten konnte. Anders ginge es nicht. Und ja, wir leben sehr prekär. Mich betrifft jetzt die Zuverdienstgrenze momentan nicht, eben weil ich nicht angestellt bin, ich bin selbstständig. Aber ich kenne viele, die das betrifft und die jetzt in große Schwierigkeiten geraten. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie wenig, eben deswegen gut, dass wir jetzt sprechen, auch in diesem, wie wenig die Menschen so ein Verständnis dafür haben, wie so ein eben Arbeitsalltag von einer Künstlerin ausschaut, wie Projekte an Land gezogen werden und dass man eben nicht permanent angestellt und ist, aber das nicht heißt, dass man nicht arbeitet, sondern man ist eigentlich permanent damit beschäftigt, das nächste Projekt an Land zu reißen. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich jetzt mal 2 Jahre ein wenig durchatmen kann, weil eigentlich müsste ich jetzt schon wieder an der nächsten Einreichung sitzen, während ich noch in diesem Projekt bin, weiß aber nicht, ob ich dann diese Förderung auch bekomme, die dann aber wieder erst ein halbes Jahr später ausgezahlt wird. Also ich muss, und ich arbeite auch als Sprecherin und ab und zu drehe ich auch. Also es ist so, mehrfach bin ich ja aufgestellt, sonst könnte ich ja dieses Leben nicht so leben, ja.
Also um es nochmal ein bisschen runterzubrechen, angenommen man hat alle 3 Monate mal ein Engagement, wenn man jetzt Schauspielerin ist, war man bisher dazwischen arbeitslos, hat aber in dieser Zeit die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel eine Lesung zu machen oder ein kleines Projekt zu machen. Wenn man das jetzt macht, seit 1. Jänner, verliert man sofort die Arbeitslose. Das heißt, für Künstlerinnen und Künstler ist diese neue Regelung
katastrophal. Na, vor allem, weil, also nicht nur, weil wir durch diese einzelnen Auftritte, Lesungen und so weiter, unser eh schon mageres Budget, wir verdienen ja nicht viel in der Szene, wirklich nicht. Also das ist wirklich kein Vergleich zu, ich weiß nicht, einem Job irgendwo in einem Unternehmen. Also das ist in Welten auseinander. Aber nicht nur, dass wir diesen Zuverdienst nicht haben, sondern dass wir auch, wenn wir jetzt dieses Netzwerk, diese Kontakte nicht weiter befördern, dann kommen keine Folgeaufträge rein. Dann, wenn die nicht auch sehen, dass ich auch mal hier und da eine Lesung habe, dann werden auch die Sprecherjobs weniger. So, weil das ist ja alles Teil dann meiner Vita, ne? Ja.
Und um nochmal aufs Wohnen zurückzukommen, Ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht, während du gesprochen hast, weil du gesagt hast, es braucht andere Wohnungen für Alleinerziehende. In Wahrheit nicht, oder? Weil du brauchst als Frau zumindest ein eigenes Schlafzimmer. Du willst nicht im Wohnzimmer schlafen. Deine Kinder brauchen Kinderzimmer. Und wenn du mit deinem Partner dort wohnen würdest, hättet ihr halt das Schlafzimmer gemeinsam. Das heißt, die Wohnungen wären eigentlich, müssten gleich groß sein, aber sie können nicht so teuer sein, wie sie sind. Verstehe ich das richtig? Oder?
Von der Aufteilung. Ja, das ist so, das hat uns sehr beschäftigt, weil das ist für, in den Interviews war das eigentlich so das zentrale Thema. Eine Mutter mit einem Kind hat entweder selber keinen Rückzugsraum oder das Kind hat kein Kinderzimmer. Und was dann finden halt Alleinerziehung Lösungen, ziehen dann irgendwo doch noch eine Wand ein, im eh schon kleinen Zimmer. Aber als, genau, oder das, was in einem Monolog zum Beispiel vorkommt, also da ist eine Figur tatsächlich so auf der Jagd nach dem eigenen Zimmer, das sie nie zugestanden bekommen hat, beziehungsweise sich selber nicht zugesteht, weil sie gesellschaftlich nicht zugestanden wird. Das heißt, die hat 4 Kinder. Und hat in der Dreizimmerwohnung ist klar, es schlafen 2 Kinder jeweils in einem Zimmer. Und das dritte Zimmer ist aber natürlich nicht ihr Zimmer, sondern das Gemeinschaftszimmer. Und sie schläft auf der Couch. So war es auch in einem Interview, ne? Die Mutter, die im Wohnzimmer auf der Couch schläft, damit sie auch ein Wohnzimmer haben. So, ja. Und ich finde schon, also das haben wir auch diskutiert, weil dieses Rückzugszimmer, weil sozusagen in der Kernfamilie hat auch nicht jedes Elternteil ein Zimmer. Aber man hat das gemeinsame Schlafzimmer, man kann irgendwo die Tür zumachen und irgendwo, also darum geht's.